Das NDR2 Update um 5 mit Eva Engert.
Die deutsche Marine bereitet sich auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor. Und die deutschen Innenminister fordern uns auf, alle einen Notfallrucksack zu packen. Die Ölpreise haben schon eine Rolle rückwärts gemacht. Europäische Regierungen reagieren erleichtert. Mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran zu einem Kriegsende ist ein dauerhafter Frieden zwar noch nicht sicher, aber zumindest scheint es die Bereitschaft für echte Verhandlungen zu geben. Und ein Teil der Rahmenvereinbarung ist, die wichtige Handelsroute, die Straße von Hormus, ist seit heute früh wieder auf. Besonders viele Schiffe sind seitdem aber noch nicht durchgefahren, denn der Iran hatte ja gesagt, dass die Route vermint ist. Und hier kommt die deutsche Marine ins Spiel. Außenminister Wadefuhl hat gesagt, die wäre grundsätzlich startklar, um Seeminen in der Meerenge zu räumen. Gabor Hallers, NDR 2 Berlin. Was heißt das jetzt? Rücken bald deutsche Schiffe für so einen Einsatz aus?
Also es gibt ja zwei Schiffe, die schon länger in der Region sind. Die waren im östlichen Mittelmeer und die fahren jetzt weiter durch den Suezkanal nach Djibouti an die afrikanische Küste. Das dauert so ein paar Tage und von dort ist es aber auch noch mal ein Stück bis zur Straße von Hormuz. Also man nähert sich sozusagen an. Aber die Bedingungen, die die Bundesregierung stellt, sind eben auch wichtig. Das sind drei Punkte. Es muss eine völkerrechtliche Grundlage geben, also zum Beispiel ein UN-Mandat. Das darf eben auch in der Region nicht mehr gekämpft werden und dann braucht es eben ein Mandat des Bundestages. Das will man möglicherweise noch vor der Sommerpause erreichen, das heißt in den kommenden 3 Wochen.
Wenn wir jetzt an Minensuchen denken, wie gefährlich ist sowas eigentlich?
Das ist natürlich immer gefährlich. Die Marine ist dafür gut ausgerüstet. Sie versucht auch möglichst keine Soldatinnen und Soldaten in Gefahr zu bringen. Also man kann zum Beispiel Unterwasserdrohnen einsetzen oder Systeme, die mit Schallwellen arbeiten. Aber die liefern nicht immer ein klares Ergebnis oder ein klares Bild. Und dann kommen auch Minentaucher zum Einsatz. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man dann zu möglichen Minen taucht, dass das etwas ist, was durchaus auch sehr gefährlich ist.
Und wie lange wird das dauern, deiner Meinung nach, bis in der Straße von Hormuz keine Gefahr mehr von Minen ausgeht?
Das wird dauern, weil es geht ja auch um Vertrauen und es wird immer wieder gesagt, es muss ja am Ende vielleicht sogar gar keine Mine verlegt sein. Sobald ich halt darüber rede, dass da möglicherweise Minen liegen, da wird sich kaum eine Reederei getrauen, ihr Schiff da durchzuschicken. Also Gerüchte reichen ja für Unruhe und bis dieses Vertrauen wiederhergestellt ist, dauert es natürlich und bis dieses große Gebiet vielleicht auch abgesucht ist, wird es auch dauern und es geht ja insgesamt um etwa 2000 Schiffe, 45 aus Deutschland, bis die sich dann alle wieder sicher auf den Weg machen, wird es natürlich Zeit brauchen.
Danke, Gabor, nach Berlin. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Eine Taschenlampe, Wasser, wichtige Dokumente, Bargeld, Medikamente, Konserven, Besteck, Feuerzeug. Wenn ihr euch bis hierhin alles gemerkt habt, dann seid ihr schon gut dabei beim Notfallkofferpacken oder Notfallrucksack. Geht es nach den Innenministern von Bund und Ländern, dann sollt ihr nämlich alle sowas griffbereit zu Hause haben. Das haben sie bei ihrem Frühjahrstreffen in Hamburg gesagt. Jörn Strelapol, NDR 2 Hamburg. Ja, bei welcher Bedrohungslage würde ich denn sofort und griffbereit so einen Rucksack brauchen? Wir sind ja jetzt nicht im Krieg.
Das gilt im Prinzip nach Ansicht der Innenministerinnen und Innenministern für alle Krisen. Also beispielsweise wie nach so einem Blackout im Januar in Berlin, nach dem Anschlag auf die Stromversorgung oder wie nach einer Flutkatastrophe im Ahrtal vor einigen Jahren. Es geht eigentlich nur darum, vorbereitet zu sein und so wie man einen Verbandskasten im Auto haben muss. Ich glaube, dieses Beispiel kam heute auch. Und natürlich schwingt immer auch mit, die Welt ist unsicherer geworden und auch deshalb ist es aus Sicht der Ministerinnen und Minister gut, so einen Rucksack immer griffbereit zu haben. Aber um das auch zu sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe lässt sich das alles schon lange nachlesen.
Aber um jetzt auf die Krisen zurückzukommen, die du angesprochen hast, diese Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Stromausfall in Berlin. Wie hilft mir denn jetzt eine Flasche Wasser oder eine Taschenlampe, wenn mein Haus weggespült wird oder wenn mein Strom ausfällt? Also die Leute im Ahrtal, die hätten zum Beispiel eher eine frühzeitigere Warnung gebraucht als einen Rucksack.
Das stimmt total. Und die Innenminister sagen, es gibt einen Job, den hat die Politik zu machen. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, da hätte es im Ahrtal natürlich früher Warnungen der Behörden geben müssen. Das wird ja inzwischen auch regelmäßig getestet, ob unsere Handys im Krisenfall Alarm schlagen können. Da ist ja schon viel auch gemacht worden inzwischen. Aber die Innenminister sagen eben auch, die Menschen müssen selber auch ihren Job machen. Und dazu gehört eben aus Sicht der Minister auch so eine Krisenvorsorge und so ein Notfallrucksack.
Aber so ein Notfallrucksack, der im Flur hängt und immer griffbereit ist, das klingt jetzt so, als sollten wir alle ständig fluchtbereit sein. Und ist so ein Aufruf nicht auch ein Stück weit Panikmache?
Also aus meiner Sicht ist das irgendwie schon eine Art von Balanceakt. Und es ist für mich auch immer die Frage, wie über so ein Thema geredet wird. Was ich ganz spannend fand, die Innenministerin aus Schleswig-Holstein, Magdalena Finke von der CDU, die hat heute gesagt bei der Konferenz, meine Familie kommt aus Polen und da haben ganz viele Menschen so eine Tasche. Und Finnland gilt da auch als Vorreiter, da gibt es die 72-Stunden-Regel. So lange soll jeder Haushalt in Finnland im Krisenfall ohne staatliche Hilfe zurechtkommen. Also, Balanceakt auf jeden Fall. Panikmache, wenn man es richtig macht, nicht, nein.
Danke, Jörn, nach Hamburg. Heute braucht man schon keine Jacke mehr. Ab morgen reicht theoretisch auch ein Hemdchen. Es wird richtig heiß und schwül. Aber mit Hemdchen zur Arbeit ist dann doch meistens nicht ganz so angebracht, egal wie heiß es ist. Antonetta Stefani aus der NDR-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Weil man sein Hemdchen lieber anderswo tragen möchte, gibt's im Job eigentlich einen Anspruch auf hitzefrei?
Nein, einen Anspruch auf hitzefrei am Arbeitsplatz, den gibt's nicht. Aber der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für seine Angestellten und die gilt auch, wenn es zu heiß wird. Konkret heißt das, ab 26 Grad Raumtemperatur soll der Arbeitgeber Maßnahmen zur Abkühlung treffen, ab 30 Grad muss der Arbeitgeber solche Maßnahmen treffen. Und wenn im Büro sogar mehr als 35 Grad herrschen, dann ist es gar nicht mehr als Arbeitsraum geeignet. Dann muss der Chef also einen anderen, kühleren Ort für seine Angestellten suchen oder andere Lösungen finden.
Und wenn es nicht ganz so heiß wird bei Temperaturen unter 35 Grad im Büro, was muss oder soll der Boss da genau machen?
Der Arbeitgeber, der kann da kreativ werden. Er kann zum Beispiel Ventilatoren aufstellen mit Jalousien oder einem guten Konzept zum Lüften der Räume, zu hohe Temperaturen verhindern oder auch über Gleitzeit ermöglichen, dass man wenigstens nicht zur allerheißesten Zeit des Tages im Büro sitzen muss. Außerdem kann der Chef den Dresscode im Büro lockern. Wichtig ist aber, wenn das alles nicht passiert, darf man trotzdem nicht einfach gehen, denn einen Anspruch auf hitzefrei gibt's auch dann nicht. Und man kann auch nicht vom Chef fordern, dass er irgendwas Bestimmtes tut, macht dies gegen die Hitze, macht das, das geht auch nicht. Man sollte daher das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen und vor allem immer wieder auf die zu hohen Temperaturen hinweisen.
Also im Büro gibt's ja einige Möglichkeiten, sich zu schützen. Die haben die Menschen draußen auf dem Bau zum Beispiel aber nicht unbedingt. Wie sieht's denn da bei der Arbeit draußen mit Hitzeschutz aus?
Auch da trifft den Chef die gleiche Fürsorgepflicht wie für Angestellte im Büro. Auch hier muss er für Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze sorgen. Die sehen dann aber natürlich anders aus als im Büro. Auf Baustellen können zum Beispiel Sonnensegel aufgestellt werden und der Chef kann für kühle Getränke oder Sonnencreme sorgen. Oder auch hier früher anfangen, um die Mittagshitze zu meiden.
Danke, Antonetta. Und ich würde noch eisgekühltes Wasserspray empfehlen. Herrlich erfrischend.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.